HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
The Iran deal is defective at its core.
Das Iran-Abkommen ist von Grund auf verkehrt. Wenn wir nichts unternehmen, gelangt der weltweit größte Sponsor von Terror in kurzer Zeit in den Besitz der gefährlichsten Waffe der Welt.
Als das Abkommen getroffen wurde, wuchs die Hoffnung auf Frieden und Wohlstand. Dass sich dies jetzt wieder zum Negativen wendet, wird Auswirkungen nicht nur auf die Region, sondern die ganze Welt haben.
Wenn die Amerikaner wirklich es darauf anlegen, das Abkommen kaputt zu machen, dann können sie das.
Wir werden diesem Abkommen weiterhin verpflichtet bleiben und versuchen, alles daran zu setzen, dass auch der Iran in Zukunft seine Verpflichtung einhält.
Ich habe der iranischen Atomenergiebehörde die entsprechenden Anweisungen gegeben, sich gegebenenfalls für Schritte vorzubereiten und, wenn möglich, die industrielle Anreicherung uneingeschränkt wieder aufzunehmen.
Wenn kein Abkommen mehr in Kraft sein sollte, wird es keine Inspektion mehr geben im Iran. Heißt, die Iraner können machen, was sie wollen, die Zentrifugen werden auf ganz anderem Niveau laufen. Das ist der schnellste Weg des Iran zur Bombe.
Verrückt, lächerlich und der schlechteste Deal, den Amerika je gemacht hat. Mit diesen Worten hatte der amerikanische Präsident Donald Trump immer mal wieder klargemacht, was er von dem Atomabkommen mit dem Iran hielt, das sein Amtsvorgänger geschlossen hatte. So war die gestern groß inszenierte Aufkündigung des Vertrags keine wirkliche Überraschung, dafür hat sie aber ein großes Potenzial an Zerstörungskraft. Die Entscheidung treibt die transatlantischen Partner auseinander. Sie könnte nukleares Wettrüsten nach sich ziehen und nicht zuletzt große Zweifel aufkommen lassen, was die Verlässlichkeit Amerikas als Vertragspartner betrifft. Den Iran in Schach halten, das wollen sie alle. Trumps USA und die anderen Vetomächte ebenso wie der Staat Israel und die meisten arabischen Länder am Golf. Denn in zu vielen Töpfen hat der Iran seine Finger drin, in zu vielen Krisenherden des Nahen Ostens mischen pro-iranische Milizen mit. Aber welches Mittel taugt dazu, den Iran zu fesseln? Ob die Mullahs jemals ihre Finger von Reaktoren und Raketen lassen, ob sie das iranische Atomprogramm jemals auf Dauer zurückfahren werden, daran hat es von Anfang an Zweifel gegeben. Der Atomdeal mit dem Iran war immer nur der Spatz in der Hand. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denn größere Zugeständnisse wollte und wird die iranische Führung wohl niemals machen. Und so stellt sich die Frage, wie gefährlich ist der Iran ohne Atomdeal? Wer einmal eine Bombe baut, haben wir heute den Tag überschrieben und lassen uns zunächst nach Washington schauen, am Tag danach, nach der gestrigen Aufkündigung. Mark Hoffmann berichtet.
Der US-Präsident hat gestern entschieden, seine Regierungsvertreter ziehen heute nun durch die Fernsehprogramme und verteidigen Trumps radikalen Schritt. Der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, erklärt bei Fox News, es sei niemals im strategischen Interesse Amerikas gewesen, das Abkommen abzuschließen und auch nicht daran festzuhalten. Wenig später bei den Kollegen von CBS betont Trumps Hardliner Bolton, wie wichtig es der USA trotzdem sei, weiter im Gespräch mit den europäischen Partnern zu bleiben. Er wolle weiter verhandeln, denn im Ziel sei man sich schließlich einig, Iran dürfe niemals an Atomwaffen kommen. Was Bolton aber auch klar macht, das Thema Sanktionen steht nicht zur Debatte. Washington scheint nicht bereit, in der Sanktionenfrage einzulenken. Es gelte das, was der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, gestern in die Welt hinaus getwittert hatte. Deutsche Firmen sollten ihre Iran-Geschäfte sofort herunterfahren, so Andrew Peak, ein ranghoher Vertreter im US-Außenministerium.
Rick Grenell, our new ambassador to Germany, said the same thing just yesterday.
Wir werden die Investitionen im Iran absenken, in problematischen Bereichen, etwa im Energiesektor. Nun, es brauche eben auch etwas Diplomatie. Allerdings erst nachdem die Daumenschrauben angelegt sind. Mit den umfassenden Wirtschaftssanktionen will Washington die Iraner zurück an den Verhandlungstisch zwingen. Es soll wehtun. Den wirtschaftlichen und diplomatischen Schaden, den Trumps harte Iran-Entscheidung verursacht hat und wohl noch anrichten könnte, scheint man in der US-Regierung in Kauf zu nehmen. Harte Sanktionen, dieses Vorgehen habe auch in der Vergangenheit funktioniert, verteidigt Außenamtsvertreter Peak bei CNN.
And
Dass die Sanktionen auch Firmen Verbündeter betreffe, sei eine etablierte Vorgehensweise, heißt es aus dem Außenministerium. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, derzeit in den USA unterwegs, im Radiosender NPR. Europäische und deutsche Unternehmen werden gezwungen, zwischen dem amerikanischen und dem iranischen Markt zu entscheiden. Und wie sie sich am Ende entscheiden werden, ist klar. Durch diesen wirtschaftlichen Effekt hat Trump das Iran-Abkommen aufgekündigt. Betroffen ist zum Beispiel der Flugzeugbauer Airbus. Im Dezember 2016 unterzeichnete die Airbus Group einen Vertrag mit der staatlichen Fluggesellschaft Iran Air. Es ging um 100 Flugzeuge im Wert von rund 19 Milliarden US-Dollar. Ähnlich betroffen ist der amerikanische Konkurrent Boeing. Das hätte alles nicht sein müssen, empört sich der demokratische Senator Tim Kaine. Er analysiert, US-Präsident Trump sei es nur darum gegangen, das Erbe seines Vorgängers Barack Obama zu zerstören. Wenn es Trump wirklich um Irans Verhalten gehe, hätte er schon lange handeln können. Wir haben dem Weißen Haus vor einem Jahr die rechtliche Möglichkeit eingeräumt, Sanktionen zu erlassen, um gegen Iran vorzugehen, wegen all ihrer nicht-nuklearen Aktivitäten. Wegen der Aggression im Jemen beispielsweise, wegen Menschenrechtsverletzungen, auch wegen des Raketenprogramms. Das alles war ja nicht Bestandteil des Nuklearabkommens. Die Washington Post spricht in ihrer heutigen Ausgabe von einem, so wörtlich, rücksichtslosen Ausstieg aus dem Abkommen. Und die New York Times fragt, wo ist denn der bessere Deal, Mr. Trump? Bei aller Kritik scheint es allerdings so, als habe US-Präsident Trump das politische Beben einkalkuliert.
Die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China hatten nach jahrelangen harten Auseinandersetzungen das Atomabkommen mit dem Iran ausgehandelt. Jetzt unterzeichnete Donald Trump mit dickem Federstrich die Aufkündigung. Amerika werde künftig mit wirtschaftlichen Strafmaßnahmen auf höchstem Niveau gegen Teherans Atomprogramm vorgehen, so Trump. Und auch andere Länder könnten von den Sanktionen getroffen werden, sofern sie denn zum iranischen Atomprogramm beitrügen. Teheran hat mit Gegenmaßnahmen gedroht, von der Wiederaufnahme der Urananreicherung bis zum Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag. Oliver Trainert, Leiter des Thinktanks am Center for Security Studies der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie schwer wiegt diese Aufkündigung von Trump, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen?
Ja, wir haben es eben in den Beiträgen schon gehört. Es ist natürlich jetzt sehr schwierig für alle anderen Beteiligten hier, insbesondere für die Europäer, einen Weg zu finden, dieses Abkommen möglicherweise aufrechtzuerhalten, vor allen Dingen aus wirtschaftlichen Gründen. Die Sanktionen, die Amerika jetzt gegen Iran erhebt, betreffen eben auch deutsche Unternehmen, die jetzt wählen müssen zwischen dem amerikanischen und dem iranischen Markt. Und da ist die Wahl natürlich offensichtlich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Abkommen nicht mehr lange zu halten sein wird, auch wenn es jetzt europäische Bemühungen gibt, mit den Iranern darüber zu sprechen, die ist nicht sehr hoch.
Wie groß ist die Gefahr, dass der Iran, weil er sich jetzt an nichts mehr gebunden fühlt, sein Atomwaffenprogramm wieder anwirft, was wiederum Israel und die USA dazu bringen könnte, mit einem Militärschlag zu antworten?
Ich glaube, im Moment ist Iran noch nicht entschieden, welchen Weg sie tatsächlich einschlagen wollen. Es gibt widerstreitende Interessen. Die einen wollen radikal sogar auf den Atomwaffensperrvertrag komplett aussteigen und den möglichst kürzesten Weg zur Atomwaffe gehen. Andere pochen darauf, zunächst mal mit den Europäern im Gespräch zu bleiben, eventuell auch transatlantische Zerwürfnisse, die wir jetzt sehen, im iranischen Sinne auszunutzen. Man muss auch beachten, dass Russland und China beides sehr wichtige Wirtschaftspartner oder Partner in der militärischen Zusammenarbeit für Iran sind. Auch das gilt es zu beachten. Insofern, glaube ich, sind die Iraner noch nicht genau entschieden. Aber ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass sie sich wohl schleichend, wenn auch nicht Knall auf Fall, aber schleichend aus dem Abkommen verabschieden werden und das Urananreicherungsprogramm Schritt für Schritt nach oben fahren werden.
Und wie groß ist dann die Gefahr, dass auch die Anzahl der Kernwaffenmächte steigen wird, weil eben nicht nur der Iran sich an nichts mehr gebunden fühlt?
Das Atomabkommen, das jetzt zwischen den sechs Mächten und Iran geschlossen worden ist, hat ja Iran besondere Auflagen auferlegt. Selbst wenn dieses Abkommen nun nicht mehr gültig sein würde, gibt es ja immer noch den Atomwaffensperrvertrag, dem Iran beigetreten ist und der ja auch der Ausgangspunkt dafür gewesen ist, dieses Atomabkommen mit Iran zu schließen, um Iran wieder in dieses Atomwaffensperrvertrag Vertragsregime zurückzubringen. Und auch dann wäre also Iran weiterhin völkerrechtlich verbindlich ein Land mit Kernwaffenverzicht, also ein Land, das auf Kernwaffen verzichten müsste und müsste auch weiterhin IAEO-Inspektoren im Land akzeptieren, sodass also eine Aufkündigung des Atomabkommens mit den sechs Mächten nicht automatisch zu einem iranischen Atomwaffenprogramm führen muss. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre natürlich gegeben, dass Iran dann versuchen würde, an den Inspektoren vorbei, hier dann sich zu einer Atomwaffe voranzuarbeiten.
Und die Inspektoren, das wird auch befürchtet, möglicherweise gar nicht mehr ins Land zu lassen. Sie haben es angesprochen, Herr Trenert, die EU will nach dem Ausstieg der USA zunächst an diesem Abkommen festhalten. Das ist die einmütige Haltung, die wir heute immer wieder im Laufe des Tages in den Agenturen gelesen und gehört haben. Wie kann das eigentlich funktionieren?
Ja, es kann zunächst mal natürlich oberflächlich betrachtet funktionieren, da das Abkommen ja kein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag ist, sondern eine Vereinbarung, die in einer UN-Sicherheitsratsresolution nochmal kodifiziert worden ist. Und wenn jetzt die Amerikaner eben aussteigen und die Sanktionen gegen Iran wieder erheben, dann können die restlichen 5+1, also 5 Mächte plus Iran, dann natürlich an diesem Abkommen festhalten. Nur ob das in der Praxis wirksam sein wird, ob eben die Europäer mit Iran einen Handel vorantreiben können, dann aber amerikanischen Sanktionen ausgesetzt wären, und ob umgekehrt die Iraner, wenn sie jetzt wieder sehr scharfe und harsche amerikanische Sanktionen gewärtigen, weiterhin ein Interesse daran haben, die besonderen Auflagen des Atomabkommens zu beachten, dass ihr Urananreicherungsprogramm eben empfindlich einschränkt. Das ist mehr als fraglich.
Und es ist eben auch fraglich, inwieweit die Europäer ihre eigenen Unternehmen vor den Folgen neuer US-Sanktionen schützen können. Die Europäer sollen auf Nachverhandlungen mit dem Iran drängen, so hat es der französische Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen. Aber worüber soll da eigentlich verhandelt werden? Ist das völlig realistisch?
Na gut, die Gegenstände einer solchen Nachverhandlung sind ja mehrfach diskutiert worden und es hat ja auch sehr intensive Gespräche zwischen Europäern einerseits und Amerikanern andererseits gegeben. Es geht also einmal um zwei Probleme innerhalb des Atomabkommens, nämlich die Frage der Verifikation, der Überprüfung, inwiefern die Inspektoren besseren Zugang oder überhaupt Zugang auch zu militärischen Anlagen in Iran bekommen können. Und das andere ist die Frage der sogenannten Sunsets-Klauseln, also das heißt, ob die zeitlichen Befristungen der besonderen Auflagen für Iran entfernt werden könnten, also das heißt, die besonderen Auflagen für immer gelten würden für Iran. Und das andere sind zwei Problemkomplexe außerhalb des Atomabkommens. Das ist einmal der Punkt, dass die ganze Frage der Trägermittel, der Raketen überhaupt nicht geregelt worden ist in dem Abkommen. Also hier gilt es da, würde es gelten, auch über Raketen mit Iran zu sprechen. Und am schwierigsten natürlich der ganze Komplex des Ausgreifens Irans in der Region, in Syrien, Irak und darüber hinaus in Jemen, was mittlerweile in der israelischen Wahrnehmung zu einer wirklich handfesten Bedrohung geworden ist.
Oliver Trenert, haben Sie herzlichen Dank. Wir werden Ihre Gedanken noch vertiefen. Das Wissen Macht ist, lehrte uns der Philosoph Francis Bacon im 16. Jahrhundert. Und er schrieb einen beachtenswerten Essay, der uns sehr geeignet für diese Sendung erschien, um das Thema noch einmal literarisch zu wenden.
Das Misstrauen ist unter den anderen Gedanken wie eine Fledermaus unter Vögeln, die nur im Zwielicht fliegt. Gewiss sollte das Misstrauen unterdrückt oder zumindest gut bewacht werden, denn es umwölkt den Verstand. Es führt dazu, dass man Freunde verliert. Es mischt sich in die Geschäfte ein, so dass sie ins Stocken geraten und nicht mehr weitergeführt werden können. Das Misstrauen führt Könige zur Tyrannei, Ehemänner zur Eifersucht, weise Männer zu Unentschlossenheit und Melancholie. Es ist kein Gebrechen des Herzens, sondern des Hirns, denn das Misstrauen nistet sich auch in die robustesten Naturen ein. Bei einer solchen Verfassung richtet das Misstrauen allerdings kaum Schaden an, denn für gewöhnlich wird genau untersucht, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Aber bei ängstlichen Naturen gewinnt das Misstrauen rasch an Boden.
ob Trump ein ängstlicher Mensch ist. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Wer einmal eine Bombe baut, der Iran und der Atomdeal, das ist heute unser Thema. Und da gab es schon die ersten brennenden Flaggen und die Tod-Amerika-Rufe im iranischen Parlament, auch wenn die Fahne eine Papierversion war, was den Vorfall nicht unbedingt besser macht. Auch Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei hatte gedroht, die Vereinbarung zu verbrennen, sollte Trump sie zerreißen. Irans Präsident Rouhani hat er gestern Abend zumindest erstmal deutlich gemacht, dass Teheran zunächst an der Vereinbarung festhalten wolle. Ob das so bleibt, haben wir eben gehört, ist fraglich. Der Atomdeal ist zwischen Hardlinern und der regierenden Allianz aus Reformern und Konservativen schon lange heftig umstritten, wie uns Christian Buttgereit berichtet.
Eine verstörende Szene heute Morgen im iranischen Parlament. Einige Abgeordnete trampeln auf dem Fußboden hinter dem Rednerpult herum, um einen Brand zu löschen. Zuvor hatten sie eine amerikanische Flagge bzw. einen Papierausdruck einer amerikanischen Flagge angezündet und ein Bündel Papiere, das den Atomvertrag symbolisieren sollte. Parlamentspräsident Ali Larijani sprach von einem politischen Schauspiel. Damit meinte er aber nicht die Feuerperformance der Abgeordneten, sondern Donald Trumps Rückzug aus dem Atomabkommen.
Trump besitzt keine intellektuelle Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Die Sprache der Gewalt kommt bei ihm besser an.
Zwar ohne Feuer, aber ebenfalls im Regierungsviertel sprach der geistliche und politische Führer Ali Khamenei zu seinen Anhängern.
Mehr als 2 Jahre sind vergangen. Wir haben all unsere Verpflichtungen erfüllt. Nun kommt dieser Hampelmann und sagt, er akzeptiert den Vertrag nicht, tritt aus und droht dies und jenes zu tun.
Khamenei ist der Führer, nieder mit den USA, nieder mit Israel und so weiter. Staatspräsident Hassan Rouhani hatte noch am Abend Gespräche mit den übrigen Garantiemächten angekündigt. Es soll ausgelotet werden, ob das Atomabkommen ohne die USA noch Sinn macht. Bereits Montag wollen sich iranische Vertreter mit den Außenministern Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands treffen. Doch der oberste Führer Khamenei zeigte sich skeptisch, er würde auch diesen Ländern kein Vertrauen schenken.
Wenn sie es uns garantieren können, als Grundlage für unser Vertrauen, dann ist es okay, dann können wir das Abkommen fortsetzen. Ich halte das aber für sehr unwahrscheinlich.
Für den Iran geht es darum, seine nationalen Interessen zu wahren, etwa Öl exportieren und Investitionsgüter wie Maschinen importieren zu können. Ohne diese Geschäfte dürfte sich die bereits heute sehr mäßige Wirtschaftslage im Iran weiter verschlechtern. Für die Bevölkerung, die sich vom Atomdeal ohnehin mehr erhofft hatte, wäre das bitter.
Als Folge des Austritts aus dem Deal werden die Iraner unsicherer und wechseln so viel Dollar wie möglich. So wird der Dollarkurs dramatisch steigen. Der Markt wird erschüttert. Ich erwarte einen heftigen Preisanstieg. Der Austritt bedeutet noch mehr Sanktionen gegen den Iran und eine weitere Isolation unseres Landes.
Auch Parlamentspräsident Ali Larijani spricht sich dafür aus, noch einen Versuch zu unternehmen, um das Atomabkommen zu retten. Auch wenn er den übrig gebliebenen 5 Garantiemächten China, Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland nicht wirklich vertraut.
Wir haben die Chance, ihre Zusicherungen für einige Wochen auf den Prüfstand zu stellen. Dadurch wird allen klar, dass der Iran alle Wege zur diplomatischen und friedlichen Beilegung des Konflikts versucht hat. Ansonsten wird die Islamische Republik mit ihrem Atomprogramm Trump zur Vernunft bringen.
Mit anderen Worten, stellt sich der erhoffte Erfolg nicht ein, werden die Zentrifugen in Bewegung gesetzt. Außerdem forderten einige Abgeordnete bereits heute, die Ausgaben für das konventionelle Raketenprogramm deutlich zu erhöhen. Es wäre gut, wenn trotzdem noch genügend Geld für einen Feuerlöscher fürs Parlament übrig wäre.
Und ob dann ein Feuerlöscher reichen wird? Wir drehen die Zeit zurück. 2015. Das Atomabkommen mit dem Iran wurde beschlossen. Auf den Straßen Teherans tanzende, feiernde Menschen, Erleichterung im ganzen Land. Denn die Jahre des Embargos hatten nicht nur die iranische Führung an den Verhandlungstisch gezwungen, sondern auch die Wirtschaft des Landes in die Knie. Nathalie Amiri, Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Teheran und Moderatorin des Weltspiegels. Im iranischen Parlament brannte heute Morgen eine amerikanische Papierfahne. Was spielt sich auf den Straßen des Landes ab?
Auf den Straßen spielt sich das ganz normale Leben ab. Wir kommen zwar gerade von einer Demonstration, zu der Basij-Milizen aufgerufen haben. Das ist eine Untergruppierung der Revolutionsgarde, also Richtung Hardliner geht das Ganze. Und dort wurden amerikanische Flaggen verbrannt vor der US-Botschaft, die ja 1979 überrannt wurde, damals bei der Islamischen Revolution und seitdem auch geschlossen war. Dort fand eben mit ein paar Dutzend Leuten eine Demonstration statt. Aber die allgemeine Stimmung im Land und hier auf den Straßen in Teheran ist eigentlich eher Frustration, Trauer, Entsetzen. Denn sie hatten zwar damit gerechnet, dass Trump nicht bei dem Atomabkommen bleibt, aber dass es so gravierend jetzt über Nacht ausgegangen ist für den Iran, dass Trump die alten Sanktionen wieder einsetzt und neue obendrauf, ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der Menschen auch, die so viel Hoffnung in das Atomabkommen hatten.
Die Wirtschaft konnte seit 2016 etwas aufatmen. Auf internationalen Konten eingefrorenes Geld, das floss dann zurück. Der Ölimport verdoppelte sich. Davon hat das Volk doch auch profitieren können. In welchem Umfang?
Nein, sie haben überhaupt nicht davon profitiert. Sie dachten, sie könnten profitieren, zumal Präsident Rouhani natürlich auch um die Rückendeckung des Volkes für das Atomabkommen 2015 zu bekommen, hat er immer wieder gesagt, es werden Gelder ins Land fließen, es werden Arbeitsplätze geschafft werden. Er hat unglaublich viel der Bevölkerung versprochen und die Erwartungen waren dementsprechend hoch. Geschehen ist für die Bevölkerung gar nichts. Im Gegenteil, dadurch, dass man in einer Erwartungshaltung war, stagnierte plötzlich die Wirtschaft. Man hatte auf Investitionen aus dem Ausland gewartet, die fanden nicht statt, denn die amerikanische Politik der Verunsicherung spielt sich ja nicht seit gestern ab, sondern die ist ja schon existent seit Monaten. Deshalb hat es auch Investoren, die in das Land kommen wollten, davon abgehalten zu investieren. 80% aller Investitionen sind verschoben worden auf unbestimmte Zeit und deshalb hat die Bevölkerung weder Arbeitsplätze bekommen noch Reformen auch im Land in Richtung Liberalisierung. Das Land hat sich nicht geöffnet. Es kamen zwar unglaublich viele Wirtschaftsdelegationen in das Land. Es gab viele Memorandum of Understanding und Absichtserklärungen. Aber passiert ist de facto bis auf einen Ölverkauf gar nichts. Und das Geld des Ölverkaufs ist in die Taschen von ein paar, ja, so der Vorwurf der Iraner, großen, mächtigen, reichen im System gelangt und auf jeden Fall nicht in die Taschen der Bevölkerung.
Vor dem Atomdeal haben viele junge Menschen dem Iran den Rücken gekehrt. Nach dem Abkommen war eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Es gab wieder einen Zuzug. Könnte sich diese Situation jetzt wieder ins Gegenteil verkehren?
Sie hat sich schon ins Gegenteil gewendet. Und zwar sind die Sprachinstitute in Teheran und in den großen Städten so überlaufen wie noch nie. Englisch, Französisch, vor allen Dingen aber auch Deutsch ist sehr beliebt. Alle wollen einen Studienplatz bekommen im Ausland. Deswegen lernen sie die Fremdsprachen. Das ist eine der Voraussetzungen für das Auslandsstudium. Sie versuchen auf allen Wegen das Land zu verlassen, weil sie sehen, sie haben keine Zukunft. Es gibt weder Arbeitsplätze, noch gibt es irgendwelche Garantien, noch gibt es Garantien für Renten. Es wird immer schlimmer in dem Land und die Korruption nimmt Überhand und man traut einfach nicht mehr dem System und auch nicht mehr inzwischen den Versprechungen der Politiker und auch nicht mehr demjenigen, dem sie eigentlich alle ihre Stimme auch zum zweiten Mal gegeben haben bei den letzten Präsidentschaftswahlen, Präsident Rouhani. Auch ihm glauben sie nicht mehr, weil letzten Endes konnte er ihnen nicht viel bieten.
Die Währung ist mittlerweile eingebrochen. Jetzt gibt es einen dramatischen Währungsverfall. Die Wechselstuben wurden vorübergehend geschlossen. Im Januar gab es auch Proteste und auch Demonstrationen. Die Menschen gingen auf die Straße. Es waren Brotunruhen. Wie wird es jetzt weitergehen?
Das System ist natürlich unglaublich nervös. Es gab wirklich in der Tat unglaublich viele Proteste. Nicht nur diese landesweiten, die wir im Westen auch mitbekommen haben, sondern täglich finden hier Proteste statt vor dem Arbeitsministerium, in den Provinzen. Aufgrund, es gibt ja nicht nur die wirtschaftliche Situation, es gibt ja viele Probleme hier. Auch die Dürre, dann gehen die Minderheiten, die Sunnitischen auf die Straße und protestieren. Dann kommen die Frauen wieder und ziehen sich ihr Kopftuch ab. Also es gibt an unglaublich vielen Stellen und Ecken in der Islamischen Republik Unmut wegen verschiedener Gründe und dass gleichzeitig jetzt der Druck aus dem Ausland kommt und im Grunde genommen diese Aussicht auf keinen Erfolg im Atomabkommen zieht eine negative Bilanz des Ganzen. Also wie gesagt, die jungen Menschen verlassen das Land, es findet ein enormer Braindrain statt und wer hier bleibt, bleibt nur, weil er das Land aus finanziellen Gründen nicht verlassen kann.
Nathalie Amiri aus Teheran haben Sie herzlichen Dank. Bei ängstlichen Naturen gewinnt das Misstrauen rasch an Boden, schreibt der Philosoph Francis Bacon in seinem Essay um 1625, überschrieben mit den Worten über das Misstrauen. Und wie geht's weiter?
Nichts macht einen Menschen misstrauischer als Unwissenheit. Und deshalb sollte das Misstrauen durch Wissen geheilt werden, anstatt es wie in einer Dunstwolke zu erhalten. Was verlangen die Menschen denn? Glauben sie etwa, dass diejenigen, die für sie arbeiten und mit denen sie Umgang pflegen, Heilige sind? Glauben sie nicht, dass jene ihre eigenen Ziele verfolgen und sich selbst näher sind als den anderen? Daher gibt es keinen besseren Weg, das Misstrauen zu zügeln, als einerseits einen Grund dafür anzunehmen und es andererseits im Zaume zu halten. Man sollte sich darauf einstellen, dass das eigene Misstrauen gerechtfertigt ist, doch nur in dem Maße, dass es einen nicht schmerzt.
Francis Bacon um 1625 über das Misstrauen. Das Abkommen wurde mühsam ausgehandelt, mehr als ein Jahrzehnt lang. Immer wieder drohte es zu scheitern. Es wurde ausgehandelt zwischen dem Iran, den USA und den großen europäischen Nationen und mit unterzeichnet von Russland und China. Jetzt ist es plötzlich nichts mehr wert, weil nach nur einem Jahr im Amt Donald Trump der Meinung ist, der Iran lüge und baue immer weiter an seiner Bombe. Die wesentlichen Punkte des Atomprogramms fasst noch einmal Isabel Reifenrath zusammen.
Das Abkommen ist an sich einfach erklärt. Der Iran baut keine Atombombe, dafür hat das Land wieder Zugang zu den Öl- und Finanzmärkten. Die verhängten Sanktionen sollten abgebaut werden. Der Iran hatte sich von dem Abkommen einen Wirtschaftsaufschwung erhofft. Die westlichen Staaten wollten sicherstellen, dass der Iran kein Uran anreichert, um Atomwaffen zu bauen. Und so sollte auch die Region stabilisiert werden. Die US-Regierung kritisiert vor allem die sogenannte Sunset-Klausel. Sie beinhaltet Sonderbestimmungen zur Urananreicherung. Der Kern des Atomabkommens ist nämlich, dass die Urananreicherung eingeschränkt wird. Momentan darf der Iran nur so viel Uran anreichern, dass er mindestens ein Jahr bräuchte, um eine Atombombe zu bauen. Diese Regelung gilt 10 Jahre lang. Die Internationale Atomenergiebehörde kontrolliert die iranischen Uranbestände.
Und die hatte bislang keinen Grund zur Klage. Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und Physiker. Guten Abend nach Berlin.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Trump meint zu wissen, dass der Iran seit Jahren an der Bombe baut. Gibt es Grund zur Annahme, dass das so sein könnte und dass er es besser weiß als andere?
Trump ist ein außergewöhnlicher Mensch und in dem Fall weiß er wahrscheinlich mehr als der amerikanische Geheimdienst und die Internationale Atomenergieorganisation. Denn beide haben bescheinigt, dass die Iraner auch in diesem Jahr das Iran-Abkommen berücksichtigen und dementsprechend kein Kernwaffenprogramm mehr haben.
Es gibt aber offenbar für Trump zumindest gute Gründe für seine Zweifel. Kritiker behaupten auch, dass das Abkommen vollständig das umfassende nukleare Waffenprogramm der iranischen Revolutionsgarden ignoriere. Ein Programm, das seit 1984 besteht und das in militärischen Anlagen betrieben wird, die sich eben der Kontrolle dieser internationalen Gemeinschaft entzieht, die nämlich nur das zivile Nuklearprogramm im Blick hatte. Könnte das sein?
Auch hier ist das Entscheidende der Zeitstempel. Die Internationale Atomenergieorganisation, die in der Tat nur das zivile Programm untersucht, weil Iran auch nur ein ziviles Programm haben sollte, hat vor 6 Jahren ganz klar gesagt, die Iraner hatten ein Nuklearwaffenprogramm und haben entscheidende Forschungsarbeiten auch in militärischen Anlagen gemacht. Dieselbe Organisation hat vor 2 Jahren, als der Atomdeal in Kraft trat, entsprechende Militäranlagen besucht, hat daraufhin gesagt, dieses Programm, dieses Nuklearwaffenprogramm ist nicht mehr existent, es ist Vergangenheit. Man muss bei diesen Aussagen, wie gesagt, immer den Zeitstempel mitdenken. Es gab im Iran, zumindest nach Aussage der Internationalen Atomenergieorganisation, Nuklearwaffenaktivitäten. Es gibt seit mindestens 10 Jahren so wie diese Organisationen glauben, keine mehr.
Die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde, hatte nicht zu allen Orten und zu allen Beteiligten dieses Waffenprogramms einen Zugang. Heißt das, das Atomwaffenabkommen hatte auch durchaus seine Schwächen?
Das Atomwaffenabkommen hat Schwächen, aber nochmal zu den Militäranlagen. Die IAEO hat keinen Routinezugang, aber wenn sie einen starken Verdacht hegt, dass in einer Militäranlage Dinge passieren, die kernwaffenrelevant sind, dann wird sie zu dieser Anlage Zugang haben. Und es gab auch einen Präzedenzfall, wo die IAEO eine sehr sensitive Militäranlage, nämlich in Parchin, besucht hat, in dem wahrscheinlich in der Vergangenheit kernwaffenrelevante Forschungen durchgeführt worden sind. Die IAEO hat sich das sehr genau angeschaut und die genauen Informationen sind vertraulich, aber sie haben klipp und klar deklariert, dass dieses Thema jetzt abgeschlossen ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, ja, da war mal was, auch in militärischen Anlagen, aber es gibt, ich wiederhole das gern, keine Indizien, dass im Iran sowohl in zivilen als auch in militärischen Anlagen ein aktives Kernwaffenprogramm am Laufen ist.
Schauen wir nochmal auf das ballistische Raketenprogramm. Da wird auch immer wieder drüber geredet. Das hat keinen Eingang in das Abkommen gefunden. Welche Gefahr bergen denn diese Raketen? Könnten die auch mit Atomsprengköpfen versehen werden? Vermutlich schon.
Vermutlich schon, sie könnten das. Und es gab auch den Anspruch, ballistische Raketen im Kontext des Nukleardeals zu verhandeln. Man hat irgendwann allerdings gesehen, man hätte kein Ergebnis gekriegt, denn für die Iraner sind die ballistischen Raketen ganz entscheidend in ihrer Verteidigungspolitik. Die Iraner sagen, ich würde auch sagen zu Recht, dass sie in der Region das einzige Land sind, das nicht von den Amerikanern, sagen wir mal, mit sehr modernen Waffen beliefert wird. Sie können mit ihren strategischen Rivalen Israel, Saudi-Arabien, was moderne Waffensysteme betrifft, nicht mithalten, weil sie eben nicht entsprechende Lieferanten haben und versuchen sich dementsprechend mit dem zu wehren, was sie haben. Und das sind ihre konventionell bestückten ballistischen Raketen. Theoretisch könnten sie auch einen nuklearen Sprengkopf raufschrauben. Aber wie gesagt, solange diese Inspektionen laufen, solange wir einen Iran-Deal haben, wird es für sie sehr schwierig sein, so einen Sprengkopf herzustellen.
Ein weiterer Schwachpunkt, heißt es, sind auch die sogenannten Sunset-Klauseln, von denen wir vorhin schon in der Sendung gehört haben und die eben besagen, dass das Abkommen und damit die Auflagen, die Teheran einhalten muss, eben schrittweise auslaufen werden und der Iran dann eben wieder Uran uneingeschränkt anreichern darf. Könnte das denn schon passieren demnächst, nachdem das Abkommen jetzt von den USA aufgekündigt wurde?
Man muss sich dieses Abkommen sehr genau anschauen. Und in dem Abkommen steht drin, dass es verschiedene Restriktionen gibt über einen verschiedenen Zeitraum. Logischerweise, wenn das Abkommen zusammenbricht, dann können die Iraner viel machen und wir haben relativ wenige Kontrollmöglichkeiten. Meine Hoffnung ist, dass die Europäer zusammen mit Russen und Chinesen dieses Abkommen retten. Und danach ist es nach wie vor so, dass das iranische Atomprogramm stark eingeschränkt ist. Aber unser Trumpf ist ein anderer. Nämlich unser Trumpf ist die Möglichkeit, Iran über die nächsten Jahrzehnte sehr, sehr, sehr genau über die Internationale Atomenergieorganisation zu inspizieren. Dazu, wie gesagt, wenn dieser Atomdeal zusammenbleibt, die Iraner auch die entsprechenden Anreize haben, im Deal zu bleiben, können wir dieses Land sehr genau verifizieren und kontrollieren, das Atomprogramm. Und das ist quasi unsere Chance.
Trump sagt, er weiß es besser. Woher, Herr Franceschini, beziehen Sie Ihre Informationen?
Ja, also meine Primärquelle ist immer, sind die Berichte der Internationalen Atomenergieorganisation. Die kommen regelmäßig raus zum Iran. Das sind relativ trockene, auch langweilige Berichte mit bisschen technischer Sprache, mit viel Zahlenmaterial. Aber das sind die Berichte, an die man sich primär orientieren kann und sollte, um zu sehen, was passiert im Iran, wie groß sind die Mengen an angereicherten Uran, wie stark ist es angereichert. Daneben gibt es natürlich auch andere Quellen, die ich mir anschaue, nämlich Geheimdienstberichte, die öffentlich zugänglich sind. Die sind natürlich entsprechend mit Vorsicht zu genießen. Es gibt sehr viele Regierungserklärungen, der Amerikaner, der Iraner selber, der Israelis. Auch die sind interessant, aber auch mit etwas mehr Vorsicht zu genießen. Und es gibt viele Analysen unabhängiger Experten. Und aus diesem ganzen Material versucht sich dann jeder von uns, jede von uns, ein Bild zu machen, was in diesem Land los ist.
Giorgio Franceschini haben Sie, herzlichen Dank. Und hier kommt Teil 3 von Francis Bacon über das Misstrauen.
Das Misstrauen, das sich von selbst im Geiste ansammelt, ist wie Insektengesurre. Doch das Misstrauen, das künstlich genährt und durch die Erzählungen und das Geflüster anderer eingeblasen wird, besitzt Stacheln. Die beste Art, einen solchen Wald von Misstrauen abzuholzen, besteht darin, es vor demjenigen auszudrücken, dem man misstraut. Denn dann erfährt man mehr über die Berechtigung des Misstrauens. Und überdies wird der Verdächtige vorsichtig werden und keinen Grund mehr für Misstrauen geben. Doch sollte man dies nicht gegenüber niederträchtigen Naturen tun, denn wenn diese erfahren, dass ihnen Misstrauen entgegengebracht wird, werden sie niemals wieder die Wahrheit sagen.
Und das könnte schlimme und, wie Bacon sagt, schmerzhafte Folgen haben. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Der einzige Verbündete, der die US-Entscheidung, aus dem Atomabkommen auszusteigen, herbeisehnte und begrüßt, ist Israel. Sonst niemand. Und zwar deshalb, weil Israel und der Iran Erzfeinde sind und Israel in naher Zukunft iranische Raketenangriffe von Syrien aus abgefeuert auf militärische Ziele im Norden Israels befürchtet. Und auch aus dem Libanon droht nach israelischer Lesart Ungemach. Die schiitische Hisbollah, vom Iran unterstützt, ist gerade aus der libanesischen Parlamentswahl als Sieger hervorgegangen. Wie sie den Libanon kontrolliert, fasst Björn Blaschke für uns zusammen.
In der Dahiye, den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Zufahrten kontrolliert die libanesische Armee. Die Straßen hinter den Checkpoints beherrscht eine andere Kraft. Ihre Leute erkennen sofort jeden, der nicht hierher gehört. Männer in schwarzen Kampfanzügen klären, was Fremde in der Dahiye zu suchen haben. Die Männer machen damit deutlich, wer über die Vororte herrscht, allein die Hisbollah. Die Hisbollah ist berühmt berüchtigt. Viele haben schon vieles über sie geschrieben, wobei sich ihre Mitglieder so gut wie nie öffentlich äußern. Sheikh Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, spricht als einziger für seine Organisation, meistens aus einem Versteck heraus, per Videoschaltung. So erklärte Nasrallah auch, warum die Hisbollah im Syrienkrieg Partei für das Regime von Bashar al-Assad ergriffen hat. Die Hisbollah sieht sich im Widerstand gegen Islamisten vom Schlage des IS und Al-Qaidas zum Wohle des Libanon und aller Libanesen, Christen, Sunniten, Schiiten. Widerstand und Libanon, zwei zentrale Begriffe der Hisbollah. In den 80er Jahren gründeten Mitglieder verschiedener libanesischer Gruppen die Partei Gottes, wie die Hisbollah auf Deutsch heißt. Mit dabei waren auch Kämpfer, die aus dem Iran geschickt worden waren, Gardisten von Ayatollah Khomeini, der 1979 mit seiner islamischen Revolution den Schah von Persien gestürzt hatte. Die meisten libanesischen Gründungsmitglieder sahen in der Hisbollah vor allem eine schlagfertige Widerstandskraft im Kampf gegen Israel, dessen Soldaten seinerzeit Teile des Libanon besetzt hatten. Und auch heute noch bezeichnet sie sich als Widerstandskraft gegen Israel. Aber die Hisbollah ist mehr als ihr militärischer Flügel. Sie ist eine soziale Kraft, bietet Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, zahlt Ausbildungshilfen und Renten. Außerdem vertritt sie ihre Anhänger im Parlament als politische Partei. Die Hisbollah ist ein Staat im Staate. Aber eben weil sie von Schiiten dominiert ist, weil sie von Anfang an enge Beziehungen zu Teheran unterhielt und weil sie von dort bis heute unter anderem finanzielle Unterstützung erhält, sehen ihre Kritiker in der Organisation einen verlängerten Arm des Iran. Das hingegen sei die Hisbollah keinesfalls, sagt Karim al-Maqdisi, Professor für Politikwissenschaft an der renommierten American University of Beirut.
Ja, ich denke, dass sie eine libanesische Kraft ist. Der Trend der vergangenen 30 Jahre zeugt davon, dass die Hisbollah ganz sicher eine libanesische Organisation ist. Ihre Leute haben weitreichende Ansichten darüber, was Widerstand bedeutet. Und die Hisbollah hat bestimmte geopolitische Interessen. Aber sie ist weitgehend im Libanon verwurzelt.
Klar ist, der Iran versucht, über die Schiiten im Libanon, insbesondere über die Hisbollah, Einfluss auf das Land auszuüben. Wobei es Teheran generell darum gehe, so heißt es allenthalben, den grünen Halbmond zu schaffen, ein schiitisches Einflussgebiet von Teheran über Bagdad und Damaskus bis Beirut. Weil der Libanon aber ein Land ist, das verschiedene ethnische und religiöse Gruppen ihr Zuhause nennen, versuchen auch alle anderen Staaten der Region im Libanon mitzumischen. Neben dem Iran zum Beispiel auch Saudi-Arabien. Das führt immer wieder zu Spannungen.
Die Hisbollah, die iranische Hilfstruppe im Libanon, unterstützt vom Iran, der eine Art Außenposten im Süden an der Grenze zu Israel aufgebaut hat. Immer wieder droht Teheran mit der Vernichtung Israels und deshalb hat Israel auch immer wieder entweder eine Überarbeitung des Atomabkommens gefordert oder aber die Aufkündigung. Mit großer Zustimmung wurde nun die Entscheidung gelobt. Tim Aßmann ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Aßmann, fürchtet Israel nicht wie viele andere, dass diese Entscheidung nach hinten losgehen und ein atomares Wettrüsten in Nahost zur Folge haben könnte?
Doch, Frau Fitsch, diese Stimmen gibt es natürlich schon in Israel, aber ich glaube, man muss da ein kleines bisschen trennen. Mehrheitlich sehen die Israelis es natürlich so, dass dieses Abkommen schlecht war und sind deshalb froh darüber, dass es nun zumindest von den USA aufgekündigt wurde. Aber ja, ganz auffällig ist, und da schließt sich der Kreis zu Ihrer Argumentation, dass heute an diesem Tag, an dem es ja eben eigentlich darum gehen sollte, auch in Israel, dass dieses Aufkommen nun von den USA verlassen wird, in den Medien aber viel mehr die Sicherheitslage im Norden des Landes dominiert hat, also an der Grenze zu Syrien, und die Frage im Mittelpunkt stand, ob dort möglicherweise eine direkte oder indirekte Konfrontation mit dem Iran droht. In der vergangenen Nacht hat es wieder einen Luftangriff in Syrien gegeben. Dabei soll wiederum auch das Ziel ein militärisches des Iran gewesen sein, und dieser Angriff wird einmal mehr Israel zugerechnet. Das ist ja die Praxis der Regierung in Jerusalem, dass man diese Luftschläge dort weder bestätigt noch dementiert, aber auch die israelischen Medien keinen Zweifel daran haben, dass die eigenen Streitkräfte dafür verantwortlich sind. Viele Leute in den Golanhöhen auf der israelischen Seite also haben die Nacht in Unruhe verbracht, weil sie dachten, dass möglicherweise eine Eskalation unmittelbar bevorsteht. Die Armee hat die Schutzräume dort geöffnet, hat in kleiner Zahl auch Reservisten einberufen. Also das zeigt, dass die Sorge hier doch sehr, sehr groß ist und dass diese Sorge sicherlich eben auch nicht kleiner wird durch die Entscheidung, die Donald Trump in Washington getroffen hat.
So, die Stimmung im Grenzgebiet auf den Golanhöhen. Schauen wir nochmal auf Netanyahu. Der hat ja diese Entscheidung gelobt, auch als seinen eigenen außenpolitischen Erfolg vermerkt. Vor 10 Tagen hatte er ja in einer multimedial inszenierten Show-Präsentation vor Journalisten in Jerusalem behauptet, sein Geheimdienst habe in einem geheimen Atomarchiv in Teheran Zehntausende von Dokumenten sichergestellt. Man kann auch sagen, geklaut, die den Iran der Lüge überführten. Glaubt eigentlich nur er an das, was er sagt, oder steht auch das israelische Volk hinter ihm und schenkt ihm Glauben?
Ja, das tut es absolut, und vielleicht gar nicht unbedingt, weil Benjamin Netanyahu das sagt, sondern weil die Israelis auch aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre natürlich der Überzeugung sind, dass dort im Iran der Erzfeind sitzt, der ja auch immer wieder betont hat, dass der Iran eben, dass Teheran quasi, also die Vernichtung Israels anstrebe. Und die Israelis gehen mehrheitlich davon aus, dass der Iran erstens die Bombe bauen wollte, sie zweitens weiter bauen will und drittens eben durch die Vereinbarung, die nun von den USA aufgekündigt wurde, am Bau nach dieser Bombe nicht gehindert wird. Das ist nicht die Ansicht von Benjamin Netanyahu, das ist sie auch, aber das ist die mehrheitliche Ansicht der Bevölkerung hier im Land. Und deswegen hielt man dieses Abkommen für schlecht und ist froh darüber, dass es aufgekündigt wurde. Aber heute haben eben auch viele die Frage aufgeworfen, ob das denn nun wirklich der Weisheit letzter Schluss ist oder ob dann jetzt eben nicht eine weitere Konfrontation drohen würde. Und was die israelischen Medien auch immer wieder thematisiert haben, ist die Frage, was machen wir denn eigentlich, wenn das Abkommen weg ist? Wie sonst soll Teheran daran gehindert werden? Diese Frage wird im Land diskutiert, aber es überwiegt eben die Meinung, dass man gesagt hat, okay, unabhängig davon, wie es weitergehen soll, ist dieses Abkommen so schlecht, dass es weg muss.
Mhm. Saudi-Arabien und Israel liegen mittlerweile auf einer Linie, was den Iran betrifft. Das ist die eine Seite. Dagegen will jetzt die EU, soweit wir das heute beurteilen können, nach dem, was wir heute gehört haben, am Atomdeal mit dem Iran festhalten. Das dürfte zu weiteren Spannungen führen. Wie wird das kommentiert in Israel?
Nun, man hält die Europäer hier für ein Stück weit naiv. Man sagt, ihr kennt den Iran nicht so, wie wir ihn kennen. Ihr geht davon aus, dass dieses Abkommen eine Art den Weg verbaut für den Iran zu einer Bombe dauerhaft. Aber man kann den Iranern nicht trauen. Also die Europäer werden hier nicht ernst genommen. Die Regierung in Jerusalem hat noch einmal betont heute, dass sie eben hofft, dass nun auch andere Staaten den Weg der USA gehen, sprich sich von diesem Abkommen abwenden. Man bietet ja auch weiterhin die Beweise, die Netanyahu Netanyahu dort vorgelegt hat in der vergangenen Woche zur Prüfung an. Also die Experten aus den Unterzeichnerstaaten können sich das alles genau anschauen und prüfen. Insofern fährt Washington, fährt hier die Regierung in Jerusalem eine eigene Linie, und die ist eben ganz bald, ganz, ganz dicht bei der in den USA, und da lässt man sich eben auch nicht von abbringen. Man glaubt schlicht, dass die Befürworter der Vereinbarung hier auf dem Holzweg sind, Unrecht haben, sich täuschen lassen von Teheran und dass man sich deswegen hier auf einem eigenen Weg befinden muss, zusammen mit den USA.
Würden Sie denn sagen, es droht eine Kriegsgefahr zwischen Israel und dem Iran?
Ja, die Gefahr einer Eskalation, die halte ich schon für sehr, sehr groß. Man hat zwar nicht den Eindruck, dass die Konfliktparteien diese Eskalation unbedingt wollen. Sie schrecken davor zurück, weil eine solche Konfrontation wirklich eine mit sehr, sehr großem Ausmaß sein könnte, auch mit sehr verheerenden Folgen. Aber die Gefahr, die schon da ist und die ich schon sehe, ist, dass sich die unterschiedlichen Seiten hier in einer Eskalationsspirale bewegen aus Aktion und Reaktion, aus der sie dann nicht mehr herausfinden. Wir haben ja schon gesprochen über die Luftangriffe, die in den vergangenen Wochen und Monaten in Syrien geflogen wurden, die Israel zugeschrieben werden und für die Teheran ja nun mittlerweile auch Vergeltung angekündigt hat. Und Stichwort Gesichtswahrung, ein wichtiger Punkt hier in der Region. Natürlich kann aus diesem, ich möchte es fast nennen, Tanz auf dem Vulkan, schnell eine sehr, sehr ernste Situation entstehen.
Tim Aßmann aus Tel Aviv haben Sie. Herzlichen Dank. H2 der Tag. Wer einmal eine Bombe baut, der Iran und der Atomdeal. Teheran hat in den vergangenen Jahren systematisch daran gearbeitet, seine Einflusssphäre in Irak, Syrien und Jemen auszuweiten. Das wurde 2015 bei Abschluss des Atomabkommens von der US-Regierung unter Barack Obama bewusst abgekoppelt, um überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen und Iran von der Fortsetzung seines Atomprogramms abzuhalten. Nun könnte es aber zu möglichen Konflikten in der Region kommen. Außerdem streiten sich seit Jahrzehnten die beiden Großmächte, der schiitische Iran und das sunnitische Saudi-Arabien, um die politische und auch religiöse Vorherrschaft in der Region. Stefan Stetter, Professor für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr in München. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der schiitische Iran half in seinem Nachbarland Irak bei der Ausbildung und Bewaffnung tausender Milizionäre nach den Erfolgen der sunnitischen Extremistenmiliz IS. Könnten diese Gruppen möglicherweise jetzt ermuntert werden, gegen die noch verbliebenen US-Truppen militärische Angriffe zu starten?
Ja, die Angriffe sind erstmal nicht das Wahrscheinlichste. Was aber ein Problem ist, dass wir deutlich sehen können an der irakischen Reaktion, dass Irak mit dieser Kündigung des Atomabkommens von Seiten der Vereinigten Staaten ebenfalls nicht zufrieden ist und Irak hier nicht auf der Linie also der Golfstaaten ist und genau das Gegenteil ja von dem eintreten könnte, was die USA vorgeblich bezwecken, nämlich Iran zu isolieren. Vielmehr ist, dass zum Beispiel ein Land wie Irak die mit Iran verbündeten Milizen den engeren Schulterschluss an Teheran suchen werden.
Und was könnte sich in Syrien tun? Iran und die mit ihm verbündete Hisbollah sind seit 2012 dort aktiv. Sie unterstützen die Kämpfer von Assad. Für den Iran gibt es doch jetzt kaum Anreize, ihre Verbündeten von Attacken auf Israel abzuhalten, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Das ist gerade auch schon im Kommentar Ihres Israel-Korrespondenten angeklungen. Es gibt ja eine gewisse Motivation für Iran, jetzt vielleicht erstmal abzuwarten, aber zu reagieren, und zwar doppelt zu reagieren, nämlich auf diese Kündigung des Atomabkommens mit der von Seiten der USA. Da sehe ich den Irak als einen wichtigen Schauplatz. Dort finden auch in wenigen Tagen Wahlen statt. Und dann eben auf Seiten auch Syriens, wo wir Verbündete Irans haben, die ja auf Israel schießen könnten und das ja auch getan haben. Israel hat damit mit Luftangriffen reagiert, die Israel zugeschrieben werden, das haben sie gerade dargestellt. Aber dass Iran über Syrien insbesondere sich gegen Israel richtet und hier die Gefahr einer Eskalation im Raum steht, das kann nicht bestritten werden.
Dass es im Libanon durch die Hisbollah zu einer Destabilisierung kommen könnte, die vom Iran unterstützt werden, das haben wir in der Sendung schon angesprochen. Aber Iran hat stets auch eine Beteiligung am Bürgerkrieg im Jemen bestritten. Die USA und Saudi-Arabien, die gehen davon aus, dass die Regierung in Teheran die schiitischen Houthi-Rebellen mit Raketen und anderen Waffen beliefert. Könnte der Iran jetzt nicht die Hilfen für die Houthis aufstocken und so eine weitere militärische Reaktion von Saudi-Arabien und auch den Verbündeten provozieren?
Ja, das kann ganz sicherlich passieren. Es gab gerade heute von den Houthi-Rebellen, das kann man sicherlich jetzt nicht nur diesen Atomabkommenkündigungen zuschreiben, aber es gab Raketenangriffe auf Riad von den Houthi-Rebellen, die abgefangen wurden. Aber das wird ganz sicherlich ebenfalls stattfinden. Jedenfalls ist all das, was die USA getan haben, kein Beitrag zur Lösung der vielen regionalen Konflikte und des Großmachtkonflikts oder des regionalen Großmachtkonflikts zwischen Saudi-Arabien und Iran, den Sie gerade angesprochen haben.
Und es ist offenbar auch längst eben kein Geheimnis mehr, dass Israel und Saudi-Arabien auf einer Linie liegen, wenn es um den gemeinsamen Gegner Iran geht. Wie sehr bringt das alles, Herr Professor Stetter, die gesamte Sicherheitsarchitektur in dieser Region durcheinander?
Ja, man muss natürlich sagen, dass die Sorge vor Iran durchaus berechtigt ist. Iran verfolgt eine expansive Außenpolitik. Es droht Israel auf inakzeptable Weise. Das sind alles sehr problematische Entwicklungen. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, dass die Chancen dieses Atomabkommens nicht genutzt werden. Sie werden von den Vereinigten Staaten nicht genutzt und sie werden auch von wichtigen regionalen Kräften wie Israel, Saudi-Arabien und anderen nicht genutzt. Es existiert keine regionale Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten und aus meiner Sicht ist das Nachdenken über eine solche Sicherheitsarchitektur der einzige Weg, um Stabilisierung in die Region zu bringen, auch in die Konflikte, die Sie gerade benannt haben.
Und wie könnte man dieses Abkommen nutzen in der Zukunft?
Ja, man könnte das Abkommen nutzen, um es erstmal wirken zu lassen, denn es ist sicherlich ein erfolgreiches Nichtverbreitungsabkommen. Wir haben gerade gesehen, dass die Stabilisierung der Region nicht ganz so gut funktioniert hat. Das war aber auch nicht Teil des Abkommens, aber erstmal geht es um die Nichtverbreitung. Die große Gefahr ist jetzt, dass wir uns wieder in einen Rüstungswettlauf auch auf dieser nuklearen Ebene zubewegen und das trägt nicht zur Stabilisierung in der Region dabei. Also das, der richtige Weg wäre, dieses Abkommen zu nutzen, die Zeit zu nutzen, um Elemente zu erweitern. Da geht es natürlich um Trägerraketen, da geht es um regionale Stabilisierungsmaßnahmen und Ähnliches. Aber das ist nunmehr erschwert und aus meiner Sicht sogar sehr wesentlich erschwert.
Stefan Stetter haben Sie. Herzlichen Dank. Seit 2003 hat man geglaubt, dass der Sturz Saddam Husseins im Irak die ganze arabische Welt in Demokratien verwandeln würde. Einer, der diese These vertrat, war übrigens Benjamin Netanyahu und Trumps Sicherheitsberater John Bolton. Ein Irrglaube, wie wir jetzt wissen. Und wer jetzt glaubt, dass das für Trump so verhasste Regime in Teheran in Kürze kollabiert und daraus was Gutes entstehen könnte, könnte ebenfalls mächtig irren. Das war unser Tag, das wollten wir gesagt haben. Nachhören können Sie uns per Podcast oder per ARD-Audio-App oder heute Abend auf hr-info um 22.05 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.